Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Die Konzessionsfrage. Radio 1 und Teletop gehören zu den Siegern, Radio Energy und Telezüri zu den Verlierern. Die Preisfrage. Der Schweizer Stromnetzbetreiber Swissgrid reagiert auf die Kritik. Elektrizität dürfte trotzdem teurer werden. Eine Frage der Solidarität. Waadtländer Schüler streiken für ihre Lehrer und deren Löhne. Die Schicksalsfrage. Alitalia muss wieder um die Zukunft fürchten. Private Investoren machen doch kein Kaufangebot. Und Wartsaal Bahnhof. Augenschein in der Pariser Gare de l'Est, wo Flüchtlinge aus Afghanistan auf bessere Zeiten hoffen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichner mit den Nachrichten Ursula Furgler.
Das Departement von Bundesrat Leuenberger hat die letzten 21 Privatradio- und Regionalfernsehkonzessionen vergeben. Unter den Privatradios im besonders umkämpften Großraum Zürich machten Radio 24, Radio 1 und Radio Zürichsee das Rennen. Radio Energy Zürich verliert seine Konzession. Neu wird in der Stadt Zürich Radio Monte Carlo über UKW zu empfangen sein. Die Konzessionen behalten Radio Argovia im Kanton Aargau und Radio Grischa in der Südostschweiz. Auch die beiden bisherigen Basler Lokalradios Basel One und Basilisk können weiterhin senden. Bei den Lokalfernsehstationen verlieren im Raum Zürich Telezüri und Teletel in der Zentralschweiz ihre Konzession. Nach Bekanntgabe der Konzessionserteilung sagte Bundesrat Leuenberger, Einschaltquoten und die Beliebtheit eines Programmes in der Region seien zwar wichtig, aber der Erfolg sei bei der Vergabe von Konzessionen nicht das entscheidende Kriterium, das der Gesetzgeber vorgesehen habe.
Gefordert wird eine umfassende Berichterstattung über das Politische, über das Wirtschaftliche, über das Sportliche, über das Kulturelle geschehen im jeweiligen Versorgungsgebiet.
Verschiedene Verlagshäuser haben angekündigt, dass sie Rekurse gegen den negativen Entscheid des Departements prüfen oder einreichen werden. So wird der Ringier Verlag den Konzessionsentscheid wegen Radio Energy Zürich anfechten. Auch der Tamedia Verlag wird als Eigentümer von Telezüri einen Rekurs prüfen. Und das Aargauer Verlagshaus AZ Medien wird gegen den Entscheid Beschwerde einreichen, weil sein Teletel keine Konzession erhalten hat. Die großen Stromkonzerne verlieren Einfluss in der Netzgesellschaft Swissgrid. Die umstrittenen Fachkommissionen, in welchen ihre Vertreter sitzen, werden sofort abgeschafft. Das hat der Verwaltungsrat der Swissgrid beschlossen. Zuvor hatte die Wettbewerbskommission harte Kritik an Swissgrid geübt. Die Entscheidungen der Stromnetzgesellschaft, die zu starken Strompreiserhöhungen führten, seien in einer gesetzeswidrigen Zusammensetzung gefällt worden. Das Schweizer Volk wird über das steuerlich begünstigte Bausparen an der Urne entscheiden. Eine entsprechende Volksinitiative ist mit über 140.000 gültigen Unterschriften formell zustande gekommen. Das teilte die Bundeskanzlei mit. Die Initianten wollen den Kantonen die Möglichkeit geben, steuerbegünstigtes Bausparen einzuführen. Die Verkehrskommission des Nationalrats will der Bahnpolizei die Kompetenz zur Festnahme von Personen nicht gewähren. Sie hat sich damit einem Entscheid des Ständerats angeschlossen. Wie die Kommission bekannt gab, will sie, dass die Bahnpolizei deutlich weniger Kompetenzen hat als die Kantonspolizei. Im Prozess um den Armeewaffendiebstahl im freiburgischen Marly sind die vier Angeschuldigten vom Kreisgericht Bern-Laupen verurteilt worden. Die höchste Strafe von 45 Monaten Gefängnis unbedingt erhält ein Tamile, der flüchtig ist. Er hatte die gestohlenen Waffen nach Sri Lanka verkaufen wollen. Ein Schweizer, dem das Gericht eine führende Rolle zusprach, erhielt auch eine unbedingte Freiheitsstrafe von 42 Monaten. Zwei weitere Schweizer erhielten bedingte Gefängnisstrafen. Bauarbeiter und das Personal der Migros erhalten mehr Lohn. Die Baumeister haben beschlossen, dem Personal nächstes Jahr 2,4% mehr zu bezahlen. Der Baumeisterverband schreibt, er gehe damit deutlich und freiwillig über die 2% hinaus, die mit den Gewerkschaften vereinbart worden seien. Auch die Migro hat bekannt gegeben, dass sie die Löhne erhöhen will, und zwar um durchschnittlich 3%. Sieben Schweizerinnen und Schweizer, die in Libyen zurückgehalten wurden, dürfen das Land verlassen. Das hat das Departement für Auswärtige Angelegenheiten in Bern bekannt gegeben. Laut dem Departement ist es zwei Schweizern aber immer noch nicht möglich, aus Libyen auszureisen. Zudem könnten Schweizer Firmen nach wie vor nicht in Libyen tätig sein. Die Ausreiseverbote stehen im Zusammenhang mit der Affäre um einen Sohn von Revolutionsführer Gaddafi, der in Genf wegen angeblicher Misshandlung von Angestellten für kurze Zeit in Haft genommen worden war. In Deutschland zieht die Kontroverse um den umstrittenen Börsengang der Deutschen Bahn weitere Kreise. So ist wegen hohen Bonuszahlungen an den Vorstand der Bahn Verkehrsminister Tiefensee direkt ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Jetzt ist bekannt geworden, dass Tiefensee wesentlich früher als bisher angenommen über die Bonuszahlungen informiert war. Tiefensee hatte am Mittwoch seinen Staatssekretär entlassen, wegen angeblich nicht rechtzeitig erfolgter Information. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.153 Punkten plus 5,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.264 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 47,85 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,07. Die Wetterprognose. Am Samstagmorgen ist es erst grau und im Süden fällt noch etwas Niederschlag. Tagsüber gibt es einige Aufhellungen und es ist meist trocken. Erst am Abend ziehen von Westen und Süden her wieder Wolken auf. Die Temperaturen liegen bei rund 12 Grad. In den Föhnregionen scheint zeitweise die Sonne und die Temperaturen steigen bis 18 Grad. Am Sonntag ist es im Norden erst neblig, dann wird es in den Föhntälern teilweise sonnig. Im Süden fällt erneut kräftiger Regen, die Temperaturen erreichen rund 13, mit starkem Föhn knapp 20 Grad.
Ringier hat verloren, die Qualität könnte gewinnen und auch die SRG-Sender sind gefordert. Wir analysieren den Konzessionsentscheid des Bundesrats. Weiter dann, gemeinsam durch dick und dünn. Waadtländer Schüler streiken für ihre Lehrer. Weniger Einfluss für die Strombarone, aber die Preise werden deshalb nicht weniger steigen. Angebot ausgeblieben, jetzt wird wieder gezittert. Private Investoren zeigen der Alitalia die kalte Schulter. Auftrag erfüllt, jetzt kommt der nächste. Die SBB soll noch mehr für den Lärmschutz tun. Und Samias Reise der Hoffnung. Samir, ein junger Flüchtling aus Afghanistan, gestrandet wie so viele, in den Straßen von Paris. Der Bundesrat hat also die Karten fertig verteilt in der privaten Radio- und Fernsehszene, oder vielmehr die Konzessionen. Besonders gespannt war man auf den Entscheid in den Regionen Zürich, Basel und Zentralschweiz. Sonja Schmidmeister hat die Details.
Leicht seien ihm die Entscheide nicht gefallen, sagte Bundesrat Moritz Leuenberger heute Vormittag im Medienzentrum des Bundeshauses. Nicht Erfolg oder Einschaltquoten seien für die Entscheide ausschlaggebend gewesen, sondern in erster Linie die Qualität der Sender in den einzelnen Gebieten.
Wenn dort ein Bewerber qualitativ besser ist als der andere, dann erhält er die Konzession. Und die Frage der Medienkonzentration oder der Vielfalt spielt in diesem Stadium keine Rolle. Darüber wurde im Parlament ausdrücklich und des Langen diskutiert. Die Qualität steht an erster Linie.
Im Raum Zürich hat das unabhängige Teletop den Zuschlag erhalten. Damit wird es in Zukunft auch Konzessionsgelder von der SRG bekommen, die einen Teil ihrer Gebührengelder an die privaten Radio- und Fernsehsender abgeben muss. Der Entscheid sei zugunsten von Teletop gefallen und gegen Telezüri, das dem Zürcher Tamedia-Konzern gehört, weil mit Teletop die Medienkonzentration zumindest etwas abgebremst werden könne, sagte Leuenberger. Er sei überzeugt, dass Telezüri auch ohne Konzession und damit ohne Gebührengelder weitersenden könne, da der Sender finanziell nicht darauf angewiesen sei. Telezüri ist mit dem Entscheid nicht einverstanden und prüft eine Beschwerde. Härter sind wohl die Konsequenzen in der Zentralschweiz, wo sich das erst auf dem Papier geplante Tele 1 der NZZ gegen Teletel von Verleger Peter Wanner durchgesetzt hat. Wanner will für Teletel kämpfen, er bemängelt, dass der Leistungsausweis des Senders nicht berücksichtigt worden sei. Bei den Radiostationen ist der Zürcher Lokalsender Radio Energy von Ringier der große Verlierer. Energy steht vor dem Aus, denn ohne Konzession fehlt ihm auch eine UKW-Frequenz. Ringier-Geschäftsführer Mark Walder reagierte bestürzt, auch er will den Entscheid anfechten.
Wir sehen überhaupt nicht ein, warum Radio Energy dafür bestraft werden soll, dass es ein erfolgreiches und bei der Bevölkerung bestens verankertes Lokalradio ist. Wir planen im Moment keine Alternativszenarien, sondern werden kämpfen, dass Radio Energy weiter senden darf.
Das seit 25 Jahren bestehende Radio Energy ist von Radio 1 übertrumpft worden, dem neuen Sender von Roger Schawinski. Der Radiopionier freut sich, dass seine Initiative belohnt worden ist.
Ich habe diese Vorinvestitionen getätigt mit einem kleinen Sendegebiet und offenbar hat man das jetzt berücksichtigt und das erfreut mich natürlich.
Doch auch Roger Schawinski ist nicht nur glücklich. Er hat zwar nun eine Sendelizenz für die Grossregion von Zürich bis Glarus. Es ist ihm aber nicht gelungen, die etablierten Privatradios in Graubünden und im Aargau zu verdrängen. Auch in Basel ist der neue Anbieter, Ex-Radio Basilisk-Besitzer Christian Heb, auf der Strecke geblieben. Und hier wie dort wollen die Verlierer Rekurse einreichen.
Soweit der Bericht von Sonja Schmidmeister. Nicht berücksichtigt worden bei dieser Konzessionsverteilung sind also unter anderem der Tamedia-Konzern mit Tele Zürich und der Ringier-Konzern mit Radio Energy. Welchen dieser beiden großen Verlage schmerzt der Verlust mehr? Das fragte ich unseren Medienspezialisten Klaus Bonanomi.
Ich denke, dass das sicher Ringier mehr schmerzt. Für mich ist Ringier der große Verlierer heute. Und insofern ist es auch ein mutiger Entscheid des Bundesrates, dass er einen klaren Entscheid gegen das große und einflussreiche Haus Ringier gefällt hat. Radio Energy erhält keine Konzession und muss, wenn nicht seine Beschwerde vom Verwaltungsgericht dann doch noch gutgeheißen wird, in einem Jahr den Betrieb einstellen. Umgekehrt, die Tamedia steht nur auf den ersten Blick als Verlierer da. Tele Zürich erhält zwar keine Konzession, kann aber trotzdem weitersenden, einfach ohne Gebühreneinnahmen. Und vor allem Tamedia ist mit Radio 24 dem erfolgreichen und wirklich gut positionierten und auch finanziell lukrativen Sender weiterhin im Markt. Also in dem Sinn hat Ringier sicher den Kürzeren gezogen gegenüber Tamedia.
Aber in beiden Fällen hat das Kriterium Medienkonzentration hier eine Rolle gespielt. Wie wurden denn die Konzessionsgesuche dieser beiden qualitativ beurteilt? Denn das war ja das wichtigste Kriterium.
Ja, das erste Kriterium, das hat Bundesrat Leuenberger gesagt, ist die Qualität. Und wenn man dann qualitativ gleichwertige Gesuche hat, dann gibt man dem unabhängigen Bewerber den Vorzug, der eben für mehr Medienvielfalt Garant bietet. Und das ist beim Fernsehbereich der Fall für Teletop. Teletop ist ein kleines und unabhängiges Unternehmen des Medienunternehmens Günter Heuberger und Tele Zürich gehört zum grossen Tamedia-Konzern. Und dasselbe auch beim Radio. Radio Energy gehört, wie gesagt, zu Ringier und Radio 1 gehört dem unabhängigen Medienunternehmer Roger Schawinski. Also auch wenn diese beiden Gesuche wieder qualitativ gleichwertig beurteilt wurden, der Entscheid zugunsten von mehr Anbietervielfalt. Wobei man vielleicht doch anfügen muss, dass natürlich das Problem der Medienkonzentration in Zürich sicher weniger groß ist als in Räumen wie Aargau oder in Graubünden, wo eben ein großer Monopolverleger auch das Lokalradio und das lokale Fernsehen betreiben darf und wo auch heute wieder die Konzessionen genehmigt wurden.
Blicken wir in die Zentralschweiz, da hat sich die NZZ-Gruppe, also auch ein großer Verlag, durchgesetzt und zwar mit dem neuen Projekt Tele 1 und hat den bisherigen Sender Teletel verdrängt. Was gab da den Ausschlag?
Da ist es eben wieder eigentlich dasselbe Argument, dass man sagt, das Gesuch der NZZ und der neuen Luzerner Zeitung sei eben qualitativ deutlich besser als der bisherige Sender Teletel. Auch wenn das Dossier von Tele 1 erst auf dem Papier steht, wurde es eben als qualitativ besser beurteilt. Und da spielt dann die Frage der Medienkonzentration eine weniger große Rolle.
Ein Wort zu Roger Schawinski, Sie haben ihn vorhin schon einmal erwähnt. Der hat sich durchgesetzt mit Radio 1 in der großen Region Zürich-Glarus, unterlag hingegen im Aargau und in Graubünden, wo er sich auch beworben hatte. Ist das nun ein Sieg oder eine Niederlage für den Privatradio-Pionier?
Ich würde sagen, es ist ein Erfolg für Schawinski. Er bekommt, wie gesagt, eine große Konzession vom Tödi bis nach Zurzach hinunter. Ein großes Gebiet mit 1,5 Millionen Einwohnern, mit Zürich mittendrin, ein wirtschaftlich sehr lukratives Gebiet. Ich glaube nicht, dass er ernsthaft damit gerechnet hat, dass er auch die Gesuche in Aargau und in Graubünden bewilligt bekommt. Meine Einschätzung eher, er hat hoch gepokert, er hat sehr viel verlangt und viel bekommen.
Alles in allem, wie verändert sich die Medienlandschaft mit den heutigen Entscheiden? Sind das mehr als Retuschen?
Es sind wichtige Entscheide, nicht nur die Konzessionsentscheide von heute, also wer bekommt eine Konzession und wer nicht, sondern insgesamt alle die Sender, die nun konzessioniert worden sind und mit staatlichem Segen senden dürfen. Sie müssen klare inhaltliche Kriterien erfüllen. Es wird Qualitätskontrollen geben und man darf doch immerhin hoffen, dass es insgesamt mehr Qualität und Vielfalt, wie vom Bundesrat und Parlament verlangt, in der Schweizer Medienlandschaft geben wird. Was zu guter Letzt auch eine Herausforderung für uns, für die SRG sein wird, für unsere Programme. Wir bekommen starke Herausforderer und auch wir müssen uns sputen, um nicht ein- und überholt zu werden.
Das war Klaus Bonanomi, unser Medienredaktor. Einen kompletten Überblick über die heutigen Konzessionsentscheide liefert unsere Online-Redaktion unter drs.ch. Tausende von Schülerinnen und Schülern an den Waadtländer Gymnasien haben heute gestreikt. Der Grund mag überraschen, sie zeigten sich solidarisch mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. Diese sollen mit der Revision des Lohnsystems für Staatsangestellte deutlich weniger verdienen. Die Schüler fürchten auch um die Qualität des Unterrichts. Aus Lausanne, Patrick Mühlhauser.
Bereits gestern blieben die 8 Waadtländer Gymnasien geschlossen, weil die Lehrer streikten. Heute sollte der Unterricht normal weitergehen. Doch plötzlich gegen 10 Uhr leerten sich die Klassenzimmer, erzählt Jean-François Dubuis, Direktor des Gymnasiums Beaulieu in Lausanne.
Et puis tout à coup, j'ai vu à partir de 10 heures des élèves s'en aller un peu dans tous les sens, disant que il y avait grève ailleurs et que ils étaient libres de partir.
Innert Kürze streikten praktisch alle 10.000 Schülerinnen und Schüler im ganzen Kanton. In der Stadt Lausanne zogen ein paar hundert von ihnen mit ihren Lehrern vor das Regierungsgebäude. Sie sei aus Solidarität mit ihren Lehrerinnen und Lehrern hier, sagt die 16-jährige Anna Comadias.
Un exemple, quelqu'un qui a un professeur qui a 3 enfants, on lui baisse de 1000 francs son salaire, ça va tout casser la chose quoi. Les enfants, ils auront plus le même niveau de vie.
Wenn beispielsweise ein Lehrer mit 3 Kindern im Monat 1000 Franken weniger verdiene, beeinträchtige dies auch die Lebensqualität der Kinder.
S'ils baissent les salaires et qu'ils travaillent plus les profs, nous après on est mal. Il y a de plus en plus d'élèves dans une classe, c'est difficile après.
Schlecht motivierte Lehrer und immer größere Klassen verschlechtert auch die Qualität des Unterrichts, ergänzt die ebenfalls 16-jährige Nathalie Restani. Man habe die Schüler nicht gezwungen, auf die Straße zu gehen, betont die Gymnasiallehrerin und Gewerkschafterin Susan Peters. Es sei verständlich, dass die Jugendlichen da seien. Es gehe schließlich auch um ihre Zukunft.
C'est leur avenir qui est en jeu. C'est normal qu'ils soient là s'ils ont envie. Il n'y a jamais eu d'obligation pour les élèves de suivre. C'est vraiment leur volonté d'être avec nous. Ils pourraient parfaitement rentrer chez eux et c'est pas ce qu'ils choisissent de faire.
Das neue Lohnsystem bestrafe die jüngeren Kollegen, welche deutlich weniger verdienten, meint Jean-Raymond Tschumi, Deutschlehrer am Collège de la Cité in Lausanne.
Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit an einerseits und andererseits schafft das Spannungen innerhalb des Kollegiums nicht. 2 verschiedene Löhne für die gleiche Arbeit.
Seit Monaten liegen sich in der Waadt die Regierung und die rund 27.000 Staatsangestellten wegen dem neuen Lohnsystem in den Haaren. Viele befürchten eine schlechte Stellung. Die Lohnsumme werde nicht kleiner, jedoch anders verteilt, betont Pascal Brulis, Staatsratspräsident des Kantons Waadt. Viele Berufe hätten sich weiterentwickelt in den letzten Jahren. Dem wolle man mit mehr Lohn Rechnung tragen.
Les métiers ont fortement évolué, donc il y a une revalorisation de certains métiers qui étaient aujourd'hui pas valorisés, donc une meilleure prise en compte de l'évolution de ces métiers financièrement parlant.
Profitieren werden unter anderem Primarlehrer, Polizisten oder Gefängniswärter. Auf der anderen Seite gibt es auch Verlierer. Mit einer Übergangsfinanzierung von 80 Millionen Franken möchte Pascal Brullis diese besänftigen. Und er könnte Erfolg damit haben. Der Beamtenverband FSF als größte Gewerkschaft unterschreibt womöglich noch heute Abend die Verträge. So würde das neue Lohnsystem schon im Dezember teilweise in Kraft treten. Die Gewerkschaft Süd hingegen, zu der auch die Gymnasiallehrer gehören, hat bereits weitere Demonstrationen angekündigt.
Der Bericht von Patrick Mühlhauser. Die Angst vor höheren Strompreisen, sie beschäftigt die Schweiz in diesem Herbst. Und Swissgrid, die Firma, die das Schweizer Hochspannungsnetz betreibt, ist deshalb ziemlich unter Beschuss. Vor allem wegen der hohen Preise, die sie verlangt, für die Durchleitung des Stroms. Aber auch, weil viele finden, Swissgrid sei zu abhängig von den Strombaronen. Kritik kam selbst von Bundesrat Leuenberger und heute auch von der Wettbewerbskommission. Jetzt handelt Swissgrid, die Strombarone sollen weniger Einfluss haben. Philipp Erath von der Wirtschaftsredaktion, warum handelt Swissgrid und warum jetzt?
Ja, es scheint ganz einfach, dass Swissgrid sich nicht mehr länger der Kritik aus Politik und Wirtschaft entziehen kann. Und nun hat sie also die von der WEKO geforderten Veränderungen gleich am gleichen Tag umgesetzt. Sie hat also einen neuen Verwaltungsratspräsidenten präsentiert und der kommt nicht aus der Strombranche. Der ehemalige, der war ja gleichzeitig auch Chef von einem Westschweizer Stromkonzern. Zusätzlich hat die Swissgrid ihre Fachkommission abgeschafft und das ist eigentlich noch wichtiger als der Ersatz des Verwaltungsratspräsidenten, denn diese Fachkommissionen hatten die Aufgabe, die Tarifpläne auszuarbeiten und dabei war sie eben mit Leuten bestückt, die gleichzeitig bei den Stromkonzernen tätig waren. Nur logisch, dass man dann eher immer ein bisschen höhere Preise vorgeschlagen hat.
Diese Reaktion der Swissgrid, darf ich daraus schließen, dass die Vorwürfe berechtigt waren und Swissgrid tatsächlich zu abhängig war von den Stromgesellschaften?
Ja, dass Swissgrid nun reagiert hat und vor allem so schnell, eben am gleichen Tag, das kann man doch schon als Eingeständnis werten. Die Kritik war berechtigt. Umso mehr auch, als das nun nach Bundesrat Leuenberger und nach dem Parlament auch noch die unabhängig geltende Wettbewerbskommission dies befunden hat.
Konsumentinnen und Konsumenten stellen natürlich vor allem die Preisfrage. Ist das jetzt ein erster Schritt zu vielleicht weniger drastischen Preiserhöhungen?
Ja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, denn über die Strompreiserhöhung, da kann nur die Stromaufsichtsbehörde, die ElCom, entscheiden und die muss noch entscheiden, also der Entscheid steht noch aus. Außerdem ist ja nicht nur die Swissgrid schuld daran, dass in der Schweiz nach dem Start der Liberalisierung im Januar die Strompreise aufschlagen werden. Man rechnet da ja mit bis zu 15%. Nein, auch die Stromproduzenten selber, die nutzen die Gunst der Stunde, denn sie können die Preise für die Feinverteilung des Stroms neu festsetzen. Auch dies dank der Liberalisierung, weil die erlaubt jetzt, dass sie ihre Investitionen neu verrechnen dürfen und eben auch die Stromproduzenten selber, die schlagen kräftig aus. Auf vorerst also kann man sagen, nicht günstigere oder weniger stark ansteigende Preise.
Und auf längere Frist?
Sagen wir mal so, mit den heutigen Veränderungen werden die Strompreise mittelfristig weniger stark steigen als befürchtet. Das kann man schon sagen, denn die Swissgrid ist nun unabhängig und nicht mehr der verlängerte Arm der Strombarone. Es ist also so wie eine Art ein erster Schritt in die richtige Richtung. Nun muss aber noch mehr geschehen. Zum Beispiel muss die Abschreibungspraxis der Stromversorger, die ich vorhin erwähnt habe, diese Abschreibungspraxis, die muss unter die Lupe genommen werden und dazu muss das Energiegesetz und die dazugehörigen Verordnungen abgeändert werden. Da muss mehr Griff rein. Das heißt also, schlussendlich ist jetzt wieder die Politik gefordert.
Die Einschätzung von Wirtschaftsredaktor Philipp Erath, besten Dank. Lärmschutz bei der Schweizer Bahn, Erfolg bei der Malaria-Bekämpfung afghanische Flüchtlinge gestrandet auf den Straßen von Paris. Das sind die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Doch zunächst nach Italien. Alitalia wird nun wahrscheinlich doch bankrott gehen. Die Investorengruppe CAI, die Compagnia Aerea Italiana, hat sich zurückgezogen, nachdem einige Gewerkschaften der Piloten und des Kabinenpersonals die neuen Verträge doch nicht annehmen wollten. Bis heute Mitternacht hätten die Verträge unterzeichnet sein sollen. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Die großen landesweit tätigen Gewerkschaften CGL, CISL und WIL hatten die Bedingungen der Unternehmer gebilligt, die aus der Asche der alten Alitalia eine neue, kleinere Gesellschaft aufsteigen lassen wollten, moderner, mit weniger Verbindungen und weniger Personal, aber wenigstens rentabel. Doch die innerbetrieblichen Berufsvertretungen, zwei Piloten sowie zwei Flugbegleitersyndikate, sagten nach einem ersten Jahr vor ein paar Wochen nun doch wieder Nein. Angeblich hatte die CAI auf sozial weniger flexibles Personal verzichten wollen, Mütter mit kleinen Kindern zum Beispiel. Die wären von der alten Alitalia nicht in die neue Gesellschaft mit ihren 12.640 Angestellten übernommen worden. Sie wären also unter jenen gewesen, die ihre Stelle verloren hätten. Freilich mit der Zusicherung der Regierung, dass man ihnen während 7 Jahren 80% ihres letzten Gehaltes weiterbezahlt hätte. Diese Ausschlussbedingungen waren offensichtlich für die betriebsinternen Personalvertreter nicht akzeptabel. Darum wollten sie weiter verhandeln. Doch die CAI sagte Nein. Stichdatum, seit Wochen festgelegt, sei heute Mitternacht. Wenn nicht alle Personalvertreter unterzeichnet hätten, würde man den definitiven CAI-Plan nicht vorlegen. Und da dies nicht der Fall ist, wird also um 24 Uhr keine Offerte vorliegen. Und dann bleibt wohl nur die Möglichkeit offiziell für Alitalia, die bereits einen Insolvenzverwalter hat, ein Konkursverfahren zu eröffnen. 18.500 Angestellte werden dann ihre Stelle verlieren und Tausende, die indirekt vom Geschäft mit Alitalia lebten. Offen wird dann sein, zu welchen Bedingungen ihnen Arbeitslosengelder bezahlt werden. Die Regierung Berlusconi wird, wenn es denn so weit kommen sollte, trotz leerer Staatskassen eine besondere Anstrengung machen müssen. Aber Riesendemonstrationen und ein Einbruch in den Popularitätsumfragen werden sich dennoch nicht vermeiden lassen. Dass Alitalia nicht ersetzt wird, ist unwahrscheinlich. Nur wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit keine italienische Gesellschaft sein, die dem Land den internationalen Fluganschluss sichert. Air France und Lufthansa, vielleicht auch andere, stehen schon bereit, um sich um die Flugslots von Alitalia zu bewerben, vielleicht auch um rentable Teile der alten Gesellschaft in ihre Stammfirmen einzugliedern. Wenn die CAI, die Compagnia Aerea Italiana, entstanden wäre, dann hätten sie sich gerne bei ihr mitbeteiligt. Jetzt sind ihre Aussichten, sich am potenziell reichen Luftfahrtgeschäft von und nach Italien zu beteiligen, nicht schlechter, sondern eher besser. Und die Rahmenbedingungen dürften etwas leichter sein. Denn die Altlasten schwierig komplizierter Arbeitsbeziehungen von Alitalia fallen weg. Insofern könnte der italienische Luftmarkt für ausländische Gesellschaften nach einem Konkurs von Alitalia, die ja jeden Tag 1 bis 2 Millionen Euro Schulden einflog, attraktiver werden.
Das war der Bericht von Rolf Pellegrini. Die SBB hat ihre Hausaufgaben erledigt beim Lärmschutz. Sie hat sämtliche gesetzlichen Vorgaben einhalten können und das erst noch für weniger Geld als erwartet. Aber der Verkehrskommission des Nationalrats genügt das nicht. Sie will den Bahnlärm noch mehr reduzieren und zum Beispiel für weitere Lärmschutzwände und leisere Bahnwagen auch Geld locker machen. Monika Binotto.
Das hätte kaum jemand erwartet. Als die Verkehrskommission heute über den grossen FINEF-Topf beriet, den Topf also, der das Geld enthält für die Bahn 2001. Etappe, für die NEAT und für weitere Bahngroßprojekte, bei dieser Diskussion wurde der Bahnlärm zum grossen Thema. Bisher war gerade das Bahnlärmprojekt eines der ganz wenigen Projekte im grossen Topf, das in finanzieller Hinsicht positive Schlagzeilen machte. Vorgesehen waren 1,8 Milliarden Franken, um die Bahn leiser zu gestalten, gebraucht wurden am Ende nur 1,3 Milliarden und alle gesetzlichen Vorgaben waren erfüllt. Selbst der Präsident der Verkehrskommission, SP-Nationalrat Andrea Hämmerle, war erstaunt, dass der Lärm heute zum grossen Thema wurde.
Ich war schon eher überrascht, Aber im Laufe der Diskussion habe ich gesehen, dass halt der Lärm ein Riesenthema ist und der Bahnlärm davon nicht ausgenommen wurde. Es war allerdings ein äußerst knappes Ergebnis in der Kommission.
Entsprechend ist auch unsicher, ob das Parlament dann tatsächlich auch strengere Bestimmungen will beim Lärmschutz für die Bahn. Andrea Hemmerle glaubt aber, dass das Thema über die Parteigrenzen hinweg Befürworter finden könnte.
Es ist ein Anliegen, das von breiten Bevölkerungskreisen getragen wird und wo halt auch Druck gemacht wird und Lobbyarbeit betrieben wird, und das geht dann quer durch die Parteien.
Die Kommission will nun an den ursprünglichen 1,8 Milliarden Franken für die Lärmsanierung festhalten. Damit ergebe sich eine halbe Milliarde Franken für weitere Lärmverbesserungen. Weil die Bahn bereits alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt, müsste das Parlament das Gesetz zum Lärmschutz bei der Bahn ändern. Für Andrea Hemmerle wäre das denkbar.
Beim Bahnlärm gelten andere Vorschriften als beim Straßenlärm. Das heißt, es wird mehr Bahnlärm akzeptiert, gesetzlich. Und das war in der Kommission eigentlich umstritten.
Ob die Bahn die gleichen Grenzwerte einhalten soll wie die Autos, ist noch offen und abhängig davon, ob mit der halben Milliarde Franken, welche die Kommission zusätzlich in den FINÖV-Topf schaufeln müsste, die gleichen Grenzwerte überhaupt zu erreichen wären. Vieles bleibt also offen. Aber das Bundesamt für Verkehr ist nach erstem Erstaunen dem Vorschlag der Kommission gegenüber durchaus offen. Der Bahnlärm sei ein Problem. Mediensprecher Gregor Saladin.
Es ist ein berechtigtes Anliegen der Bevölkerung. Wir spüren das auch immer wieder. Wir bekommen da direkte Reaktionen auch darauf. Wie es jetzt umgesetzt werden kann, das ist dann eben noch zu definieren, wenn es dann beschlossen wird vom Parlament tatsächlich.
Malaria. 1 Million Menschen sterben jedes Jahr an dieser Tropenkrankheit. Mit Abstand am meisten in Afrika, und zwar Kinder, die noch keine 5 Jahre alt sind. Über lange Zeit schien der Kampf gegen die Malaria hoffnungslos. Medikamente wurden unwirksam, es gab kaum Geld für die Behandlung. Doch nun beginnt eine vor wenigen Jahren gestartete private Offensive gegen die Malaria zu wirken. Microsoft-Gründer Bill Gates machte mit seiner Stiftung den Anfang, andere folgten dem Beispiel. Jetzt sinkt mancherorts die Zahl der Kranken und Toten drastisch. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler berichtet.
Im gambischen Städtchen Fadjara an der Westküste Afrikas ist die Malaria für die Menschen ein täglicher Feind. Doch in der letzten Zeit verzeichnet das Ortsspital einen erfreulichen Trend. Plötzlich gibt es viel weniger Malariafälle. In nur 5 Jahren sank im Spital die Zahl der Infizierten um 84% und die Zahl der Toten gar auf null. Das sei eine große Überraschung gewesen, sagt David Conway, ein britischer Forscher, der in Gambia arbeitet.
Well, it's amazing actually. To us it was a big surprise when we found it happening.
Darauf habe man sich die Situation in anderen Landesteilen angeschaut. Und auch da zeige sich dieses erfreuliche Bild.
It confirms that the frequency of infection and clinical disease has very substantially declined over the last 5 years. It's very encouraging.
Diese jüngste Entwicklung sei sehr ermutigend, sagt David Conway. Vor allem, weil andere Länder ähnliche Erfolge meldeten. Jetzt gerade Kenia oder auch Tansania. Dort arbeitet Don Savini vom Schweizerischen Tropeninstitut. Er sagt, die guten Nachrichten seien Teil eines umfassenden Trends.
It is part of a larger trend. We should expect to see this happening because the investments are being made, the scaling up.
Seit einigen Jahren fließe viel mehr Geld in die Bekämpfung der Malaria. Mit angestoßen hatte die Stiftung von Bill Gates diese Entwicklung. Andere folgten. Nun sind Mittel da für eine ganze Reihe von Maßnahmen, zum Beispiel für neue Medikamente. Gegen die alten waren die Malariaerreger vielerorts resistent geworden. Am wichtigsten ist aber wohl die Verteilung von Moskitonetzen, die mit Insektiziden behandelt sind. Diese schützen die Menschen vor den malariaübertragenden Mücken. Wie wichtig solche Netze sind, wusste man schon längst. Nun hätten sich aber die Verhältnisse stark gebessert und die Netze kämen endlich bei den Menschen an, sagt Don de Savigny.
You see people distributing bed nets just about everywhere now.
Und die Auswirkungen davon seien spürbar.
What we've heard from some of the places where we work is that people are saying they're going to fewer funerals for children now.
Die Menschen erzählen Don de Savigny, dass sie jetzt weniger an Beerdigungen für Kinder gehen müssten. Denn Kinder unter 5 Jahren sind von der Malaria besonders stark betroffen. Diese Erfolge wecken Hoffnungen. David Conway spricht davon, man könne nun sogar daran denken, dass die Malaria in manchen Gebieten zur seltenen Krankheit werde.
We may be able to think about going into an era when malaria can be really driven down to become quite a rare disease.
Doch gleichzeitig warnt er vor Überheblichkeit. In den Gebieten, wo man erfolgreich sei, da müsse man weiter zulegen. In Gambia schliefen heute 60% der Kinder unter einem Bettnetz. Es müssten aber 100% werden. Dazu kommt, dass die Malaria-Situation in Ländern mit Konflikten nach wie vor düster ist. In den 5 Staaten Nigeria, Demokratische Republik Kongo, Uganda, Sudan und Äthiopien treten 50% aller Malaria-Todesfälle auf. Wenn man die Anstrengungen jetzt nicht verstärke, dann könne es große Rückschläge geben, warnt David Conway.
We have to be very cautious to sustain the intervention, otherwise it could be back to where we started.
Diese Befürchtung ist durchaus real. In den 1950ern keimte schon einmal die Hoffnung, man könne die Malaria endgültig besiegen. Nach anfänglichen Erfolgen ließen die Anstrengungen aber nach und die Tropenkrankheit kehrte zurück. Heftiger als zuvor. David Conway und Don de Savigny hoffen, dass wir heute klüger sind.
Erfolge bei der Malaria-Bekämpfung, das war ein Bericht von Thomas Häusler. Jetzt ist es 18 Uhr und bald 36 Minuten, das Echo-Dossier. Als Nicolas Sarkozy 2002 französischer Innenminister wurde, war eine seiner ersten Amtshandlungen, das Flüchtlingslager bei Saint-Gatz am Eingang zum Kanaltunnel nach Großbritannien zu schließen. Rund 1300 Flüchtlinge, 40% davon aus Afghanistan, mussten das Lager verlassen. Heute, 6 Jahre später, ist der Flüchtlingsstrom aus Afghanistan nicht abgebrochen. Noch immer sind afghanische Flüchtlinge in der Nähe von Calais. Doch ein Teil des Problems hat sich verlagert nach Paris, in die Straßen und Parks rund um den Bahnhof Gare de l'Est. Hunderte Afghanen sind hier gestrandet. Aus dieser Wartezone der Migration die Reportage von Philipp Scholkmann.
Abends um 7:30, es ist kalt geworden, auch in Paris, ein Nebelregen hängt in der Stadt. Am Platz nordöstlich der Gare de l'Est beginnt der allabendliche Kampf um ein Bett in der Notschlafstelle in der Banlieue. 3 Busse fahren hier vor in der nächsten Stunde, um die obdachlosen Migranten einzusammeln. Sobald einer auftaucht, geht ein Ruck durch die Menge und es entsteht ein Gedränge vor den Türen.
Wir sind every evening we are waiting for a bus.
Manchmal schaffst du es, dann hast du einen Platz im Massenlager für die Nacht und ein Frühstück. Manchmal nicht, sagt der 25-jährige Mohammed. Was aber ist die Alternative? Die Übernachtung draußen im Park, sagt Mohammed, oder auf dem Bahnhofsvorplatz, wo viele der Afghanen auch tagsüber in Gruppen zusammensitzen und gemeinsam die Zeit totschlagen. An der Bustür kämpfen die Männer aus Afghanistan mit anderen Migranten um die begehrten Schlafplätze. Der Mitarbeiter eines Hilfswerks versucht im Gedränge eine Triage. Die Afghanen sind hier klar in der Mehrheit. Das heißt, mehrere hundert hielten sich in der Gegend auf, in der Nähe der beiden strategisch wichtigen Bahnhöfe, der Gare de l'Est und der Gare du Nord, wo sie Landsleute treffen und wo die Züge nach Großbritannien und Nordeuropa weiterfahren. Manche sind auf Durchreise, viele sind hier gestrandet. Die meisten sind jung, zwischen 20 und 30. Mittendrin in der Menge am Triageplatz steht Lisa Vituri, gut erkennbar mit weißem Regenmantel und weißem Regenschirm. Sie hält nach den Jüngsten Ausschau. Inzwischen kommen jeden Abend neue, sagt Vituri. Sie ist bald umringt von einer Gruppe Halbwüchsiger, darunter 2, die kaum älter als 13, 14 sind. Die Behörden kümmern sich mit Vorrang um die Minderjährigen, mit dem Ziel, wenigstens diese aus der rüden Umgebung und von der Straße wegzuholen. Das Hilfswerk France Terre d'Asile ist damit beauftragt. 2 andere Afghanen weist Vituri ab. Einer, weil er offensichtlich volljährig ist, ein anderer, weil auch ihr Angebot beschränkt ist. Sie verfügt über 50 Schlafplätze für Jugendliche, die alleine unterwegs sind. Zurzeit aber sei kein einziges Bett mehr frei. Französischkurs. Heute geht es um Früchte und Gemüse. Für die Jugendlichen unterhält France Terre d'Asile auch eine Art Tagesstätte, wo sie Beratung und erste praktische Hilfe für die Orientierung in der neuen Welt erhalten und für die Jungen gibt's Chancen, Aufenthaltspapiere zu bekommen. Der 16-jährige Samir hört aufmerksam zu und schreibt jeden Begriff mit, fein säuberlich in ein Vokabelheft mit zwei Kolonnen, eine für die neuen Begriffe auf Französisch, eine für deren Übersetzung auf Dari dahinter. Nach der Stunde zeigt er uns auf der Weltkarte an der Wand seine Odyssee. Er stamme aus Ghazni, der Stadt auf halbem Weg zwischen Kandahar und Kabul, die einmal eine Vielvölkerstadt war. Heute liegt sie im Gebiet der Taliban.
My mother and my sister, they live in Iran. Now live in Iran. My father and the other country, I can't speak.
Seine Familie sei geflohen und nun versprengt sein Vater in ein Land, das er nicht nennen könne, seine Mutter und seine Schwester nach Iran, wo sie von den Behörden höchstens geduldet seien. Ihn hätten sie nach Europa geschickt.
Send me in here.
Ein halbes Jahr sei er unterwegs gewesen, quer durch den Iran, quer durch die Türkei bis an die Mittelmeerküste.
From Turkish until Mittelmeer, very danger because both plastic.
Das Schlimmste seien die schätzungsweise 15 Kilometer Überfahrt im Schlauchboot auf die erste vorgelagerte griechische Insel gewesen, sagt der 16-Jährige. Zu sechst im Schlauchboot mit Paddeln seien sie gewesen und das, wo er noch nicht schwimmen könne. Samir berichtet auch von Wochen in Polizeigewahrsam in Patras und schließlich von der Überfahrt als blinder Passagier in einem Lastwagen auf der Fähre nach Venedig, dann nach Rom und schließlich über Genua hierher nach Paris. Vor 3 Wochen sei er angekommen. Wir fragen ihn, ob er Kontakt habe zu seiner Familie.
Very little. Yes, I can speak to my mother.
Wenig, doch manchmal könne er mit seiner Mutter telefonieren, sagt Samir.
Au niveau de la destination, c'est plutôt l'Angleterre que la Norvège ou la Suède.
In der Zentrale des staatlichen Hilfswerks verfolgt Dominique Bordin die Migrationsströme.
Pour des raisons essentiellement de proximité linguistique et de présence d'une communauté déjà.
Großbritannien war lange das Traumziel für viele Afghanen, vor allem Pashtunen, wegen der liberalen Einwanderungspraxis, wegen der Landsleute, die dort schon leben, wegen der Arbeitschancen. Und noch heute versuchen viele, irgendwie den Kanal zu über- oder unterqueren. Manche lassen ihr Leben dabei. Doch die Aussichten, auf der Insel eine neue Existenz aufbauen zu können, haben sich verschlechtert, wirtschaftlich, und auch die britischen Behörden seien strenger geworden, sagt Bordin.
Ça s'est beaucoup durci, hein. Donc, y a beaucoup de personnes qui sont expulsées.
Die Briten wiesen inzwischen aufgegriffene Migranten regelmäßig nach Frankreich zurück. Nordeuropa, Norwegen namentlich, seien die neuen Destinationen für diese Reise der Hoffnung quer durch den Kontinent. Dort sei das Regime noch etwas weniger streng. Auf dem Papier gibt es eine klare Ordnung. Dublin heißt das Abkommen für die Polizeizusammenarbeit innerhalb Europas in der Frage. Es sieht vor, dass Aufgegriffene ohne gültige Papiere direkt in den Staat der Einreise im gemeinsamen Polizeigebiet zurückgewiesen werden. Im Falle der Afghanen heißt das in aller Regel Griechenland. Doch Griechenland ist offensichtlich nicht bereit, die gesamte Last alleine zu tragen. Dort leben die Afghanen in Camps unter prekären Bedingungen und haben so gut wie keine Chance auf Anerkennung, sagt Pierre Henry, der Direktor von France Terre d'Asile. Zum gleichen Schluss kommt das UNO-Flüchtlingshilfswerk in seinem letzten Jahresbericht. Pierre Henry wirft Europa vor, keine klare Antwort zu geben auf die sozialen Fragen, die eine unkontrollierte Bewegung von herumehrenden und strandenden Migranten aufwürfen.
L'Europe aujourd'hui détourne pudiquement le regard et d'une certaine façon crée des bandes d'errants sans apporter de réponse.
Stabile Lösungen provozierten sogleich einen Flüchtlingssog. Das ist die Haltung des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy seit Sangatte. Das müsse verhindert werden. Andererseits, auch in Frankreich lässt sich die Kluft zwischen politischem Anspruch und Wirklichkeit ermessen. Die Migration ist da und ein Teil des Problems hat sich bis hierher in die Hauptstadt vorverlagert. Das zwingt auch Sarkozy, hinter den Kulissen abzuwägen zwischen Abschreckung und Menschenwürde. Systematische Überstellungen nach Griechenland finden nicht statt. Und in Paris sind die Gruppen von orientierungslosen Afghanen inzwischen so augenfällig, dass sich die Parkbesucher stören. Das wiederum bringt auch die Stadtregierung von Paris zum Handeln. Womöglich erhält Lisa Vituri deshalb demnächst mehr Geld für ein paar Betten mehr, wenigstens für ihre minderjährigen Schützlinge.
Reise der Hoffnung, Zwischenhalt in Paris. Das war die Reportage von Philipp Scholkmann. Und das war das Echo der Zeit vom Freitagabend. Verantwortlich war Massimo Agostinis für die Nachrichten. Georg Auftermauer, am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.